Man hat Ägyptologie, Russisch und Wissenschaftsgeschichte studiert. Das erklärte einem mit so einem Gestus, ja, das wissen Sie ja, und oder das, also ich fand das sehr, sehr sympathisch. Der Evolution auf die Schliche zu kommen, indem er aus alten Knochen die Erbinformationen extrahiert. Und das ist ja bestimmt nicht trivial, dass man halt die Idee hat und dann funktioniert das gleich.
Der Nobelpreis gilt als die Auszeichnung, die man überhaupt erhalten kann. Er wird in den Kategorien Physik, Physiologie, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verliehen. Und genau darüber sprechen wir in dieser Folge, zumindest über den Nobelpreis für Medizin, denn dieser ging an Svante Paabo und damit zum 20. Mal nach Leipzig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge spreche ich mit LVZ-Reporter Matthias Wöpking. Der hat nämlich ein Interview mit Svante Paabo geführt und wird uns ein paar kleine Details darüber erzählen. Und außerdem sprechen wir auch über das Großforschungszentrum, das in Delitzsch gebaut wird. Wir nehmen diese Folge übrigens am 6. Oktober auf. Matthias, du hast Svante Paabo getroffen, du hast ihn interviewt. Wie hast du ihn erlebt?
Ja, also ich habe ihn bisher zweimal getroffen, einmal vor ungefähr 4 Jahren und dann jetzt diesen Dienstag. Da war er bereits Nobelpreisträger und mein Eindruck von ihm ist, dass er ein sehr ruhiger, bedächtiger Mensch ist, auf jeden Fall auch sehr sympathisch und er gibt einem vor allem auch das Gefühl, dass man sich auf Augenhöhe mit ihm unterhält, also sogar über solche Themen wie, keine Ahnung, den Aufbau der DNS in Form einer Doppelhelix, von dem jemand wie ich natürlich vielleicht irgendwann mal in grauer Vorzeit in der Schule gehört hat, aber das nicht abrufbar ist. Das erklärte einem mit so einem Gestus, ja, das wissen Sie ja, und oder das, also ich fand das sehr, sehr sympathisch. Und er gibt ziemlich kurze, präzise Antworten. Ich kann jetzt natürlich von den zwei kurzen Begegnungen nicht behaupten, dass ich ihn kenne, aber es scheint mir auf jeden Fall kein Schwätzer zu sein. Also man muss manchmal auch die Sachen eher so ein bisschen aus ihm dann rausziehen. Und ja, er ist mit einer Primatenforscherin verheiratet, die auch am selben Institut arbeitet, aber in einer anderen Abteilung. Die beiden haben zusammen 2 Kinder. Und was auch noch ziemlich interessant ist, finde ich, er ist ja selber der Sohn eines Nobelpreisträgers, allerdings der uneheliche Sohn von Sune Bergström. Der hat 1982 auch den Medizinnobelpreis bekommen. Die beiden hatten auch zu Paabos Kindheit Kontakt, allerdings wusste die Familie von Sune Bergström nichts von Svante Paabos Existenz. Also er war wirklich der heimliche Sohn. Und sein Halbbruder hat wohl erst kurz vor dem Tod des gemeinsamen Vaters erfahren, dass es ihn gibt.
Kannst du erklären, zu was er eigentlich forscht?
Svante Paabo war als Student eigentlich zuerst gar kein Naturwissenschaftler, sondern er hat Ägyptologie, Russisch und Wissenschaftsgeschichte studiert. Dann aber wohl auf Anraten auch seines Vaters noch Medizin. Und es ist ihm dann als Forscher irgendwie gelungen, diese beiden Leidenschaften für die Naturwissenschaft und für die grauen Vorzeiten miteinander zu verbinden. Also indem er eben die Idee hatte, der Evolution auf die Schliche zu kommen, indem er aus alten Knochen die Erbinformationen extrahiert. Und ja, er ist ja Schwede, aber hat also lebt schon seit 25 Jahren in Leipzig. 1997 wurde da das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie aufgebaut. Und da leitet er eine der Abteilungen für evolutionäre Genetik und ja, konnte da sozusagen diese Idee dann auch wirklich mit Leben füllen und hat auf diese Weise zum Beispiel das Genom des Neandertalers entschlüsselt und auch noch eine bis dahin unbekannte prähistorische Menschenart entdeckt, die Denisovaner. Und der Clou dabei ist, finde ich, dass er auch noch herausfand, dass beide Menschenarten nicht wirklich ausgestorben sind. Also, dass der Neandertaler in uns, modernen Menschen, weiterlebt, zumindest jenseits von Afrika. Also in Afrika hat der Neandertaler offenbar keine Spuren im Erbgut hinterlassen. Aber wir anderen haben im Durchschnitt 2% Neandertaler-Gen im Blut. Und alles in allem, so schätzt Paabo, also verteilt auf die Milliarden von Menschen, sind noch 40% der Neandertaler-DNA sozusagen im Umlauf.
Und dafür hat er jetzt auch den Nobelpreis bekommen, dass er eben die in der DNA das.
Genau, also ich denke, also zum einen ist die Methodik halt schon sehr innovativ, also die moderne Gentechnik zu nutzen, um in uralten Knochen etwas über den Ursprung der Menschheit herauszufinden. das war, als es losging vor 2-3 Jahrzehnten, halt ein völlig neuer Ansatz. Und dass es dann auch noch technisch gelingt, dass er und sein Team das dann auch umsetzen konnten. Das ist ja bestimmt nicht trivial, dass man halt die Idee hat und dann funktioniert das gleich. Ja, das ist schon einfach, denke ich mal, Nobelpreiswürdig. Und eben, wie du gerade schon gesagt hast, das Ergebnis ist ja irgendwie auch spektakulär, dass der Neandertaler in uns steckt. Also wer hätte das gedacht? Und es ist so, dass Päbel aus diesen Gründen eigentlich schon länger so auf der Liste stand, so als Mitfavorit galt. Aber die Frage war auch immer so ein bisschen, ob das jetzt wirklich zu einem Medizinpreis passt, weil es ist ja jetzt nicht direkt, also Medizin in dem Sinne, dass man damit sofort einen Ansatz hat, Krebs zu heilen oder eine andere schlimme Krankheit. Und das sind ja bisher, wurden ja meistens oder werden meistens Entdeckungen belohnt, die eher auch so einen direkten Nutzen, oder vielleicht nicht ganz direkt, aber die, wo man den Nutzen dann direkt, also eher sah. Es gab auch Leute, die haben ihn sogar eher für einen Chemie-Nobelpreis auf dem Zettel gehabt, weil es da ja auch über die Genetik Anknüpfungspunkte gibt. Ja, und jetzt hat er aber den in Medizin bekommen und da hat der Vorsitzende des Nobelkomitees das damit begründet, das muss ich jetzt ablesen, ja, dass also Päbel seine bahnbrechenden Entdeckungen wichtige neue Erkenntnisse über unsere Evolutionsgeschichte geliefert haben, also genau das, aber eben auch, dass bestimmte Geninformationen, die uns eben der Neandertaler zum Beispiel hinterlassen hat, auch Folgen für unser Immunsystem haben, für unsere Anfälligkeit auf Infektionskrankheiten. Und da gab es in der Corona-Pandemie auch schon ein kleines Ergebnis. Da hat nämlich Päbel mit seinen Leuten entdeckt, dass ein bestimmtes DNA-Überbleibsel des Neandertalers denjenigen, der das in sich trägt, eher für einen schweren Covid-Verlauf prädestiniert. Es gibt aber auch ein anderes Merkmal, das ebenfalls vom Neandertaler stammt, auf einem anderen Chromosom und das wohl eher gegen Corona schützt. Und da erhofft man sich zum Beispiel, dass daraus Ansätze entstehen können, wie man jetzt heutige Krankheiten, nicht nur Covid-19, aber eben auch Covid-19 therapieren kann. Und da ist dann doch wieder auch dieser medizinische Nutzen zwar noch nicht materialisiert quasi, aber ja, in Reichweite vielleicht, hoffentlich.
Was bedeutet denn diese Auszeichnung für Leipzig und Sachsen?
Also diese Frage habe ich jetzt am Dienstag Herrn Päbel auch gestellt und seine ehrliche Antwort lautete, dass er es nicht weiß. Und da möchte ich jetzt natürlich nicht schlauer sein als ein Nobelpreisträger. Also ich weiß es auch nicht. Aber man kann natürlich sagen, dass es wahrscheinlich nicht schaden wird. Also der Stadt Leipzig jetzt nicht schaden wird, dass hier jemand eine Forschung gemacht hat, die den Nobelpreis erhalten hat. Geht auf jeden Fall das Signal in die Welt, dass man jetzt nicht nur in Harvard, Berkeley und Stanford forschen kann, um die höchsten wissenschaftlichen Weihen zu erlangen, sondern dass es eben auch in Leipzig möglich ist. Und ich denke schon, dass sowas auch andere Spitzenforscherinnen und Forscher anziehen kann. Vielleicht auch potenzielle Geldgeber aus der deutschen Forschungsgemeinschaft oder von sonst wo beeindruckt, dass halt, wenn dann ein Antrag aus Leipzig kommt, dass man da eher auch, ja, das auf dem Schirm hat, dass da irgendwie exzellente Wissenschaft betrieben wird. Landespolitiker wie Ministerpräsident Michael Kretschmer oder auch der Wissenschaftsminister Sebastian Gemko betonen gern, dass der Freistaat Sachsen an der Forschungs- und Bildungslandschaft zuletzt spart, also da trotz allen Krisen immer noch bedacht ist, irgendwie genug Geld hineinzustecken, weil sie der Meinung sind, dass nur Innovationen das Bundesland langfristig auch wirtschaftlich auf Kurs halten können. Und da ist sicherlich jetzt auch für die Politiker so ein Nobelpreis natürlich ein gutes Argument, das dabei zu belassen.
Kann man sagen, dass Leipzig eine Forschungsstadt ist?
Ich denke, das kann man schon sagen, ja. Es gibt mehrere Hochschulen, nicht nur die Uni, sondern auch die HTWK, die Musikhochschule, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, es gibt eine Wirtschaftshochschule, es gibt eine Berufsakademie oder zwei Berufsakademien sogar. Das darf ich natürlich keinen vergessen. und es gibt ganz viele außeruniversitäre Forschungsinstitute. Also es gibt auf jeden Fall 3 Max-Planck-Institute, nicht nur das jetzt bei dem Päbel forscht, sondern noch 2 andere. Es gibt ein Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, es gibt 2 Fraunhofer-Institute und Leibniz-Institute gibt es auch. Also hier kommt schon viel Forschung zusammen in Leipzig und ist auf jeden Fall ein attraktiver Standort. Was Leipzig noch fehlt, ist so eine Exzellenzinitiative, ein Exzellenzcluster. Da gibt es ja in Dresden welche, aber Leipzig hat sich bisher immer erfolglos beworben. Da ist die nächste Runde, die beginnt, glaube ich, Ende des Jahres. Also da kann man die Vorschläge einreichen, bis dann eine Entscheidung fällt, dauert es dann noch. Das wäre natürlich nochmal so ein Teil. Wobei es natürlich auch, die Spitzenforschung ist ja das eine. Das andere ist natürlich schon auch, dass man so in der Breite gut ist, finde ich, für die Studierenden hier, die jetzt nicht Evolutionsgenetik studieren wollen, sondern was weiß ich, Germanistik oder Philosophie. Ich finde es natürlich wichtig, dass für die auch ein gutes Angebot da ist. Aber ich denke, da ist Leipzig, lebt natürlich auch von seinem Ruf als Stadt, dass es attraktiv ist, ja, dass sowohl Studierende herkommen wollen, aber auch Forscher, die dann vielleicht lieber hier sind als in irgendeiner US-Spitzen-Uni, wo aber das Leben drumherum eher öde ist.
Es gab im letzten Monat weitere gute Nachrichten für Sachsen, für die Forschung in Sachsen. Ein Großforschungszentrum zieht nach Delitzsch. Dort wird es gebaut. Was bedeutet das für die Region und was ist das überhaupt für ein Zentrum?
Ja, also vor ziemlich genau einer Woche fiel da in einem Auswahlprozess, der allerdings schon fast 2 Jahre gedauert hatte, eine Entscheidung. Und so gesehen ist die gute Nachricht, dass Sachsen insgesamt 2 große Großforschungszentren bekommt. Eins davon jetzt hier im Mitteldeutschen Revier und das andere in der Lausitz. Die ist jetzt nicht ganz neu, also sie kam nicht überraschend. Also das Ziel ist ja vor allem, dass man nach der Kohle dann was Neues hat, den Strukturwandel schafft. Und das sollen eben diese Zentren Impulse geben. Ja, und das in der Lausitz, das wird ein deutsches Zentrum für Astrophysik. Und hier in Delitzsch wird es ja also tatsächlich auf dem Gelände einer einstigen Zuckerfabrik ein Zentrum geben, das nennt sich Zentrum für Transformation der Chemie. Und dafür fließen bis 2038 jeweils 1,1 Milliarden Euro, davon 1 Milliarde vom Bund, also der Löwenanteil 90%. Und 100 Millionen steuern dann noch Sachsen und Sachsen-Anhalt bei. Ja, vielleicht erstmal, was dort gemacht wird oder gemacht werden soll. Das ist auf jeden Fall schon ein wichtiges Anliegen. Also in fast allen Produkten, die wir heute in Deutschland handeln, steckt in irgendeiner Form Chemie und damit meistens auch fossile Brennstoffe, also vor allem Erdöl und Erdgas. Und zwar nicht nur als Energielieferant bei der Herstellung, sondern vor allem auch als Rohstoffe für Plastikverpackungen und so weiter. Und da hat eben Peter Seeberger, das ist ein Chemieprofessor, auch von dem Max-Planck-Institut, allerdings bislang arbeitet er in Potsdam. Und der hat die Vision quasi, die Produktchemie komplett von dieser Abhängigkeit zu befreien, von den fossilen Brennstoffen. Also daraus eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu machen, in der dann chemisch hergestellte Produkte recycelt werden können. Und das ist natürlich angesichts der Klimaerwärmung, die von den fossilen Brennstoffen massiv angeheizt wird, schon wäre das sehr gut, wenn es gelingen könnte. Das ist eine. Für Delitzsch ist das natürlich ein Sechser im Lotto, denke ich. Also allein schon, dass da mindestens 1000 Mitarbeiter direkt in dem Zentrum arbeiten werden, das bringt ja schon Kaufkraft dorthin. Und Seeberger betont auch darüber hinaus, dass ihm die Ausbildung ein großes Anliegen ist. Also da wird es auch, und er sagt auch in allen, also nicht nur, dass man da nicht nur promovierte Menschen braucht, sondern auch Laboranten, bis hin aber auch zu Verwaltungsmenschen und so weiter. Also da kommen schon auch Arbeitsplätze hin und über diese Ausbildungsmöglichkeit sicherlich auch Perspektiven für junge Menschen, die da leben, dass sie vielleicht dann auch da bleiben. Dann wird das ja auch gebaut werden in den nächsten Jahren, das Zentrum. Da werden auch regionale, hoffentlich Baufirmen dann damit Arbeit bekommen. Und dann ist natürlich die Hoffnung, dass wenn das dann mal in Betrieb ist, dass es so eine Strahlwirkung gibt. Also ähnlich wie bei der Automobilindustrie, dass dann nicht halt dann drumherum kleinere Firmen ansiedeln oder gründen, die da in irgendeiner Form quasi wie so eine Zulieferung zu dem machen oder die vielleicht auch die Techniken, die dort entwickelt werden, dann privat in also nicht öffentlich, sondern als Privatfirma dann umsetzen, so in der Art. Jetzt ist aber das andere, es ist natürlich eine super Nachricht für die Region, dass sowas entsteht. Allerdings gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, ob genau diese Entscheidung wirklich die beste für Sachsen als Ganzes war. Also man kann auf jeden Fall sagen, es gab ja zum Schluss noch zwei weitere Konzepte, die im Rennen waren und die wären natürlich auch gut gewesen. Also das wäre von der Forschung her auf jeden Fall auch wichtig gewesen. Im einen Fall wäre es um die Entwicklung von einer individualisierten Medizin gegangen und im anderen Fall um Strategien zum Klimaschutz und vor allem auch darum, diese Strategien in die Umsetzung zu bringen, also dass man die auch anwendet. Und da sagen manche, dass die zumindest, ich meine, weil es ist auch, dass die Stärke in Sachsen verortet gewesen wären, wohingegen jetzt das Chemiezentrum sich eher so ein bisschen in Richtung Sachsen-Anhalt orientiert. Also da gibt's ja das traditionelle Chemiedreieck Halle, Merseburg, Bitterfeld, Leuna fällt einem da immer sofort ein. Und es ist, also Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff hat sich da wirklich besonders auch drüber gefreut, sicherlich nicht ohne Grund, und betont, dass diese Ausstrahlwirkung jetzt nicht erst da ist, wenn das Zentrum mal steht, sondern eigentlich sofort beginnt. Er hat gesagt, dass das Chemieunternehmen, die dort im Moment angesiedelt sind, eigentlich überlegen, ob sie da noch bleiben wollen oder ob sie vielleicht auch weggehen, ins Ausland gehen, und dass die jetzt quasi ein Signal bekommen haben, hier Chemie ist immer noch wichtig für uns, bleibt mal, und dass sie das dann auch wahrscheinlich tun. Also ja, andererseits hat halt der ich habe auch mit dem Bürgermeister von Groß-Pößner telefoniert, da wäre dieses Klimaschutzzentrum hingekommen. Der war natürlich enttäuscht, und hat auch so ein bisschen sich gefragt, inwieweit jetzt der Leipziger Südraum, wo ja im Moment auch noch Kohle abgebaut wird, wie dem dann bei dem Strukturwandel geholfen wird. Oder ob es jetzt nur um Nordsachsen und Sachsen-Anhalt geht. Und diese Frage kann ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Aber gut, ich meine, irgendwo, man muss halt eine Entscheidung treffen und einer gewinnt und andere verlieren. Und dann ja, ist es halt so.
Danke für deinen Einblick, Matthias.
Bitteschön.
Und danke euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr jetzt einen Themenvorschlag habt oder Anregungen, Fragen, dann schickt uns doch eine Mail an podcast@lvz.de. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und wenn ihr mehr zum Thema Nobelpreis erfahren möchtet, dann schaut doch in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viele Artikel verlinkt und natürlich auch ganz viel zum Großforschungszentrum, das nach Delitzsch ziehen wird. Ich wünsche euch eine gute Woche. Passt auf euch auf und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.